Hallo und herzlich willkommen zu Fein Dosiert.
Die Dosis macht das Wissen.
Der Podcast für die Jackentasche.
Und ich sitze hier wieder einmal mit meinen zwei wunderbaren Kollegen Marco und Philipp. Hallo
zusammen. Hallo. Hallo.
Stimmt nicht ganz, ich stehe.
Oh, ganz stimmt. Genau. Mal
und
eine neue Perspektive.
Alle in ausreichend Corona-Abstand.
Ja, das stimmt.
So wie sich das gehört. Wir hatten ja in der letzten Folge wieder unsere Special, kann man sagen, volle Dosis. Und haben hier einige Rückmeldungen bekommen von euch, gerade über Instagram. Erstmal vielen Dank dafür. Und wir haben uns gedacht, dass wir weiterhin dabei bleiben und neben Fein Dosiert immer wieder mal eine Folge volle Dosis einstreuen werden. Wenn hier also Interesse besteht zu bestimmten Themen, ihr Bock drauf habt irgendwie mal, dass wir im Format volle Dosis bestimmte Themen aufbereiten, dann meldet euch, schreibt uns an und dann versuchen wir alles, was ihr so an Interessen habt, umzusetzen. Genau,
dann auf jeden Fall.
Das, glaube ich, ein paar gute Folgen.
Wir freuen uns, ja. Und wir haben lange hin und her überlegt, was denn das nächste Thema ist. Und wir haben ein gutes gefunden, und zwar an die Reihe EKG schließt sich jetzt eine neue Reihe an Themen an. Aber Melli, die heute durchs Programm führt, die kann uns dann noch mal ein bisschen was genauer zu sagen.
Ja, ich überlege gerade, wie ich das jetzt am besten auf die EKG-Folgen ummünze, aber nein, das funktioniert nicht. Deswegen sage ich jetzt einfach, wie es ist. Wir haben uns dazu entschieden, die Reihe CBRNE-Notfälle oder Einsätze anzuknüpfen und uns einfach die nächsten 5 Folgen darüber mal ein bisschen zu unterhalten. Und wir werden uns, dadurch, dass es ja ein sehr breit gefächertes oder ein sehr breit gefächerter Themenbereich ist, werden wir uns immer zu jeder Folge einen Punkt raussuchen und den näher behandeln.
Super. Ich freue mich drauf.
Beginnen wir mit Teil 1 unserer Reihe. Das wären die chemischen Gefahren. Und bevor wir hier mit der Notfallspritze einsteigen, hat der Marco noch mal ein paar Grundlagen für uns fein dosiert aufbereitet. Und jetzt würde ich einfach mal ganz elegant, Marco, an dich überleiten und freue mich, was du uns mitgebracht hast.
Ja, tatsächlich. Ich möchte was über die Grundlagen zu Säure und Lauge erzählen, weil das ja doch eine häufigere chemische Verletzung sein kann, eine Verätzung. Und da würde mich mal von euch direkt als erstes interessieren, wie messe ich denn, wie schlimm eine Lauge oder eine Säure ist?
Also ich könnte mir vorstellen, willst du auf den pH-Wert raus? Das habe ich zumindest früher in der Schule öfter gehört.
Ja, genau. Auf den pH-Wert. Der pH-Wert sagt nämlich aus, wie schlimm oder wie gefährlich so eine Säure ist. Da stelle ich mir die Frage, was ist denn pH eigentlich? Wenn man sich das herleitet, ist es ein bisschen komplex, aber einfach fein dosiert aufbereitet, könnte man sagen, da steckt der Buchstabe P und der Buchstabe H drin. Und H ist in der Chemie immer das Zeichen für Wasserstoff. Und P ist hier das Zeichen für Konzentration. Also der pH-Wert sagt mir einfach, wie viel Wasserstoff ist in einer Lösung drin. Dementsprechend wissen wir jetzt, wenn viel Wasserstoff in einer Lösung ist, dann ist der pH-Wert auch?
Dann ist der pH-Wert niedrig. Das ist nämlich genau entgegengesetzt.
Ah, du Fuchs. Richtig. Was man nämlich dazu noch wissen muss, ist, dass der pH-Wert definiert ist als der, und Achtung, jetzt nicht verwirrt sein, der negativ-dekadische Logarithmus. Naja, eigentlich heißt es im Endeffekt nur, dass wenn der pH-Wert selber niedrig ist, heißt es, es sind viele Wasserstoffteilchen in einer Lösung und damit ist die Lösung sehr sauer. Und wenn der pH-Wert hoch ist, dann sind wenige Teilchen drin und das heißt, die Lösung ist sehr alkalisch. Das sind also die Begriffe, mit denen wir bei Säuren und Laugen um uns werfen. Also eine Lauge oder eine Base, die ist alkalisch und eine Säure, die ist, naja, sauer. Und wenn wir im Körperumfeld sprechen, dann kennen wir das auch als Alkalose. Da sprechen wir dann aber ja nicht von Sauerrose, sondern da sagen wir Azidose. Und da steckt der Begriff auch schon im Namen, der uns jetzt hier bei CBRNE so beschäftigt, nämlich ätzen. Und das ist das, was diese Stoffe besonders gut können. Wie funktioniert das? Naja, diese H-Teilchen, diese Wasserstoffprotonen, die können besonders gut an losen Enden festsetzen und dadurch verändern die. Und das kann insbesondere bei einer sehr starken Säure dafür sorgen, dass sie eben zum Beispiel die Haut sehr stark verändern. Und diese Veränderung, die sieht dann eigentlich ziemlich genau aus wie eine Verbrennung. Aber damit ihr mal so eine Vorstellung von den pH-Werten habt, würde ich mal vorschlagen, wir schauen uns die mal an. Ein pH-Wert von 1, der ist sehr sauer. Jetzt mal die Frage in die Runde. Kennt ihr was in unserem Körper, was einen pH-Wert von so 1 bis 4 hat?
Also einen ganz, ganz niedrigen pH-Wert, ein ganz saures Milieu wäre zum Beispiel im Magen zu finden.
Ja, genau, die Magensäure. Ne? Ist Salzsäure im Magen. Die zersetzt da die Nahrung und inaktiviert irgendwelche Erreger, die da vielleicht reingekommen sind. Und da ist ein sehr, sehr niedriges Niveau. Würde euch auch was einfallen, wo wir eine alkalische Umgebung haben könnten in der Medizin?
Naja, zumindest eine ganz, ganz, ganz schwach alkalische. Wäre das Blut. Wenn wir ja die 7 als neutral nehmen und Blut ist, meine ich, 7,35 bis 7,45, dann hätten wir ja eine ganz, ganz schwach alkalische Lösung.
Genau, du sagst es. Also 7 ist der Mittelwert, 14 wäre quasi eine sehr, 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 sehr starke Lauge und das Blut hat so circa einen Wert von 7,35 bis 7,45. Wie wir das Blut noch alkalischer kriegen, wäre zum Beispiel, indem wir einen Patienten hyperventilieren lassen oder indem wir das Beatmungsgerät vielleicht falsch einstellen, dann schaffen wir es, dass der Patient noch alkalischer wird. Also dann wird das Blut noch mehr, noch höher Richtung 8 dann, ne? Dann wird es schon irgendwann gefährlich. Okay, also das sind mal so die Grundwerte. Und jetzt die Frage, die sich uns jetzt aber stellt, wenn wir auf einen CBRNE-Schaden gucken, wenn wir einen Unfall mit Säuren oder mit Laugen haben, dann ist die Frage ja, was macht es denn jetzt eigentlich bei uns mit dem Körper? Also die Frage nach der Pathophysiologie. Und da würde ich mal mit einer Eröffnungsfrage starten, die kommt jetzt unvorbereitet, nämlich, was ist schlimmer, Säure- oder Laugenverätzung?
Die kommt wirklich unvorbereitet, ich würde mal sagen, die Säure klingt einfach schon gefährlicher.
Klingt richtig gefährlich, ne? Schauen wir uns an, was bei einer Säure passiert, wenn die auf die Haut trifft zum Beispiel. Wenn die Säure auf die Haut trifft, hatte ich schon gesagt, dann zerstören diese übermäßig vielen H+-Teilchen die Hautoberfläche und das Bild, was wir sehen, ist ähnlich der einer Verbrennung. Und was passiert, ist, die Säure frisst sich quasi in die Haut und während sie das macht, denaturiert sie die ganzen Proteine, die in der Haut sind. Und was dann entsteht, ist, was das nennt sich Ätzschorf. Also quasi wie ein künstlicher Schutzwall gegen die Säure, den die Säure selber produziert, indem sie das Gewebe kaputt macht. Und dadurch kann die Säure aber auch nicht tiefer ins Gewebe eindringen. Also hängt natürlich wieder von der Stärke der Säure ab. Aber normalerweise ätzt dann quasi die Oberfläche an und durch den Ätzschorf, der dann wie so eine Art Barriere bildet, kommt die Säure nicht tiefer rein. Schauen wir mal, was die Lauge macht. Die Lauge trifft auf die Stelle der Haut und dringt dann da durch die Haut durch. Also die weicht das Gewebe auf, die verflüssigt quasi das Gewebe und das Gewebe wird dann so ganz gallertartig und schädigt das dann nachhaltig. Das heißt, die Lauge, die kann viel, viel tiefer eindringen und kann dann natürlich auch von uns viel schlechter eliminiert werden. Also meine Eingangsfrage zurückzukommen, je nachdem kommt es natürlich aufs Ausmaß an, aber bei gleichem Ausmaß, gleicher Stärke und sowas, würde ich davon ausgehen, dass die Lauge die gefährlichere Verätzung ist.
Das ist spannend, ja, das habe ich nicht gewusst.
Okay, Marco, vielen Dank erstmal. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage zum Thema Präklinik, Rettungsdienst. Und zwar, wie sieht es denn aus mit der allgemeinen Versorgung?
Also da ist es für uns eigentlich gar nicht so erheblich, ob es jetzt eine Säure oder eine Lauge ist. Wichtig ist, wir müssen erstmal rausfinden, was es überhaupt war. Also wenn das im betrieblichen Unfall war, dann erzählt uns bestimmt nachher der Philipp noch was dazu, wie wir rausfinden, was es ist und wie wir dann da konkret drauf reagieren müssen. Wenn es natürlich so eine, ich sag mal, es gab jetzt häufiger mal so Säureanschläge, wo irgendwie irgendjemand aus dem Hinterhalt mit Säure beschüttet wurde oder überschüttet wurde, da haben wir das natürlich, wissen wir nicht, um was es sich handelt, aber grundsätzlich ist immer wichtig rauszufinden, was ist es denn eigentlich. Und dann ist der erste Grundsatz erstmal symptomatisch behandeln, also eine adäquate Analgesie, analog zur Verbrennung, auch auf den Volumenverlust achten. Auch hier bei der Verätzung gilt auch die 9er-Regel, die wir schon aus unserer ersten Folge bei Feindosiert zum Thema Verbrennung kennen. Also da ist die Versorgung eigentlich analog zur Verbrennung mit dem Unterschied, dass hier auch noch die Dekontamination im Vordergrund steht. Also da gibt es unterschiedliche Stufen. Die erste Stufe wäre so die Notdekontamination, das heißt wirklich mit allen Mitteln, die ich habe, versuchen, den Schadstoff vom Patienten zu entfernen. Und das gilt nicht nur für Säuren oder Laugen, sondern grundsätzlich für alle chemischen und alle anderen Stoffe, mit denen wir irgendwie belastet sind. Und das kann sein, indem ich das mit der Notdusche einfach abwasche oder irgendwie mich anderer Methoden bediene, die ich eben habe. Und wenn der Patient in einem Gefahrenbereich liegt, also beispielsweise von Säure übergossen ist und ich an den nicht rankomme, dann gilt wie in allen Einsatzszenarien auch, Eigenschutz geht immer vor. Dann muss ich mir Fachkräfte holen, also zum Beispiel Fachkräfte der Feuerwehr oder spezielle Schnelleinsatzgruppen, die für den Einsatz in CBRNE-Lagen ausgebildet sind. Und zu einer der stärksten Säuren überhaupt hat uns nämlich die Melanie was vorbereitet.
Ja, genau, Marco. Die habe ich mitgebracht. Und zwar, das wäre die Flusssäure oder auch als Gas der Fluorwasserstoff. Wir haben hier eine sehr, sehr starke oder mit einer der stärksten Säuren, die hygroskopisch ist. Das heißt, dass sie wasseranziehend ist. Das kennen wir von zum Beispiel Salz und Zucker auch, die das Wasser an sich ziehen und an sich binden. Und der Fluorwasserstoff wechselt seinen Namen, sobald wir eine wässrige Lösung haben. Und da haben wir dann eben die vielleicht eher bekannte Flusssäure. Flusssäure wird relativ häufig eingesetzt, weshalb ich mich auch tatsächlich aus eigenem Interesse dafür entschieden habe, dass wir diese Säure heute behandeln werden. Und zwar bei mir oder bei uns im Rettungsdienstbereich sind doch häufig die Notfälle in Chemie, in der Chemie und in den Industrien mit Notfällen oder Unfällen mit der Flusssäure. Warum ist das so? Die Flusssäure wird sehr, sehr viel zur Oberflächenbehandlung von Metallen genutzt, von Glas, weil Flusssäure eines der wenigen Säuren ist, die Glas verändert und die Glasbeschaffenheit angreift. Bekannt ist es auch noch in Reinigungsmitteln, gerade in der Industrie, in der es gebraucht wird. Und auch, und das ist vielleicht erstmal kurz ein bisschen erschreckend, aber in der Zahntechnik wird es eingesetzt zum Anätzen von der Zahnkeramik. Was können die Patientinnen und Patienten jetzt für Probleme damit bekommen, wenn sie Kontakt haben mit Flusssäure? Wir haben ein ganz, ganz großes Problem, und zwar durchdringt die Flusssäure extrem schnell die Haut und zerstört in Windeseile tiefere Gewebsschichten, je nachdem, wie viel ich natürlich auf die Haut bekomme, wie viel Kontakt ich hatte. Jetzt ist das ganz, ganz große Problem, dass Flusssäure eine chemische Bindung eingeht mit Calcium- und Magnesiumionen und hierdurch eben lebenswichtige Enzyme gehemmt werden. Der Stoffwechsel kann dadurch gestört werden, was natürlich, wie wir wissen, Calcium wir brauchen für unter anderem zum Beispiel die Herzfunktion. Hier kann es unter anderem zu Herzrhythmusstörungen kommen. Die Aufnahme kann, je nachdem wie Flusssäure oder Fluorwasserstoff gebraucht wird in diesem Betrieb, unterschiedlich aufgenommen werden, eben über die Haut, über die Schleimhäute. Wir können es einatmen, dann haben wir hier massive Probleme und Verätzungen im Bereich des oberen und unteren Atemweges. Die Patienten können starke Hustenreize haben. Sie können natürlich haben auch starke Schmerzen, weil wir hier eine mit Sicherheit eine starke Verätzung der Schleimhäute im Atemtrakt haben. Verschlucken, auch das ist möglich. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das vielleicht zufällig passieren kann, aber auch wir müssen immer dran denken, dass sowas aktiv durchgeführt werden kann, vielleicht auch suizidal. Hier haben wir natürlich dann auch deutliche Verätzungen im Mund, im Rachenbereich, aber auch im Magen-Darm-Trakt. Und das natürlich weitreichende Gefahren und Beschwerden für den Patienten darstellen kann. Ich glaube, jetzt gerade in der Chemie, in der Industrie ist eben das Problem, dass die Flusssäure auf die Haut gelangt. Und wie ich eben schon gesagt habe, hier haben wir das Problem der Bindung an die Calcium-Magnesium-Ionen. Und es gibt eine Möglichkeit, wie wir hier schnell intervenieren können. Das ist zum einen mal eine Art Calciumgel, was man auf die betroffene Stelle auftragen kann, und zwar stetig und immer wieder auftragen muss auch. wenn das durch den Betriebsarzt vor Ort und die Arbeitssicherheit vielleicht schon durchgeführt wurde, dann am besten, wenn es möglich ist, irgendwie mitnehmen und weiterhin immer wieder großzügig auftragen. Und ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, mit entweder den Betriebsärzten oder auch mit den Notärzten zusammen, dann oftmals ist es im Toxkoffer bereits drin, können wir mittels Calcium unterspritzen. Die Stellen, die Betroffenen, werden dann eben mit dem Calcium unterspritzt, dass die Flusssäure sich an das unterspritzte Calcium bindet und nicht das körpereigene angreift direkt. Wie es der Marco aber vorhin schon gesagt hat, nochmal hier der dringende Appell an euch, wenn ihr in so einen Einsatz kommt. Kontakt mit Flusssäure ist auch für eure Haut gefährlich. Deswegen achtet bitte da wirklich drauf, dass ihr nicht in Berührung kommt damit. Und nehmt am besten, wenn es irgendwie möglich ist, sollte eigentlich vorgehalten werden, das Sicherheitsdatenblatt mit, was häufig auch schon einem entgegengestreckt wird in den Firmen. Aber da würde ich jetzt sagen, zum Thema Sicherheitsdatenblatt hat, glaube ich, der Philipp ziemlich viel wieder vorbereitet. Ich hoffe, er kann es fein dosieren und seinen Blick in die Bibliothek kurz, aber effektiv halten. Philipp, dein Part.
Gut, ich sage was zu den Sicherheitsdatenblättern oder auf Englisch auch Safety Data Sheets genannt. Und wie Melli schon gesagt hat, müssen die in Betrieben, also im gewerblichen Umfeld, vorgehalten werden. Und zwar für jede Chemikalie, die in den Betrieben oder in den Fabriken auch gelagert wird. Im häuslichen Umfeld ist es eher nicht so. Also im privaten Bereich kann es auch hin und wieder mal vorkommen, gerade was so Reinigungsmittel angeht. Da ist es dann aber meistens in einer niedrigeren Konzentration und eben auch rechtlich nicht vorgeschrieben und auch nicht vorhanden in der Regel. So haben wir die Sicherheitsdatenblätter in der Regel bei Unfällen in der Industrie oder auch im Straßenverkehr. Das bedenkt man häufig gar nicht, aber natürlich fahren auf den Autobahnen auch immer ganz, ganz viele LKWs, aber auch Kleintransporter rum, bei denen man auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht, dass sie Gefahrgut geladen haben, weil sie große orangene Warnschilder haben, sondern in kleineren Mengen nur transportieren und deswegen nicht kennzeichnungspflichtig sind, aber unter Umständen dann eben doch im Laderaum sich irgendwelche gefährlichen Güter verstecken. Hier ist es so im Straßenverkehr, aber auch im Schienenverkehr beispielsweise, dass Sicherheitsdatenblätter immer von denjenigen, die den Stoff transportieren, mitgeführt werden müssen. Wo finden wir die dann? Ob in Industrie oder im Straßenverkehr? Immer gezielt den Ansprechpartner befragen, also in dem Fall zum Beispiel den Fahrer oder die Fahrerin, die unterwegs sind, oder den Werksschutz in einem Betrieb. Die geben euch da Auskunft drüber und haben im Idealfall alles schon vorbereitet und können euch gezielt Auskunft darüber geben. Die Sicherheitsdatenblätter, die sind ja von Berufsgenossenschaften und von verschiedenen Behörden vorgegeben, wie die aussehen müssen. Das kommt uns zugute, weil die eigentlich immer gleich aufgebaut sind. Ich habe euch in den Shownotes auch mal einen Link reingepackt. Da könnt ihr euch so ein Muster-Sicherheitsdatenblatt anschauen, wenn ihr möchtet. Das ist einfach da eben zum einen auch kommentiert beschrieben, was in welches Kapitel rein muss. Und ich möchte euch im nächsten Teil jetzt so ein paar Abschnitte vorstellen, die wie gesagt immer gleich sind und für den Rettungsdienst auch relevant sind. Wie gesagt, ich stelle euch jetzt so ein paar relevante Abschnitte raus. Die habe ich auch nochmal detailliert in den Shownotes aufgeschlüsselt, weil das vielleicht so auf das erste Hören zu viel ist. Natürlich könnt ihr gerne zurückspulen und das einfach nochmal hören, so wie den ganzen Podcast von Anfang an. Aber gerade beim Blick in die Bibliothek auch nochmal die Empfehlung, einfach in unsere Shownotes zu klicken. Im ersten Abschnitt von so einem Sicherheitsdatenblatt ist die Bezeichnung von dem Stoff oder von dem Gemisch, das halt eben transportiert wird oder von dem Unternehmen vorgehalten wird. Und da ist die exakte chemische Bezeichnung aufgeführt, mit der wir jetzt erstmal nicht viel anfangen können und die für uns vielleicht nicht relevant scheint, aber die nächstgelegene Giftnotrufzentrale, wenn wir die über die Leitstelle zum Beispiel anrufen oder befragen, die fragen häufig nach der genauen Bezeichnung. Außerdem findet man im ersten Abschnitt eben genau diese Notrufnummer der Giftnotrufzentrale, die es dahinterlegt, oder die innerbetrieblichen Notrufnummern, beispielsweise für den Betriebsarzt oder für die Erreichbarkeit der Werkfeuerwehr, wenn es darum geht, eine Rettung aus dem Gefahrenbereich vorzunehmen. Also erster Abschnitt, Bezeichnung des Stoffs und die wichtigsten Notrufnummern. Im zweiten Abschnitt werden dann mögliche Gefahren beschrieben. Heißt, die Gefahrenklassen und die Gefahrenkategorien werden aufgeführt. Da geht es darum, ist die Chemikalie gefährlich für die Haut oder wenn man sie oral oder inhalativ aufnimmt. Und auch Sicherheitshinweise sind da beschrieben. Also beispielsweise, muss ich Schutzhandschuhe oder Schutzkleidung tragen? Was passiert bei der Berührung mit Haut? Wie habe ich mich zu verhalten? Muss ich es mit Wasser abwaschen oder ist es eben problematisch, wenn es mit Wasser in Berührung kommt? Oder was passiert bei Verschlucken? Ist Erbrechen ratsam oder nicht? Und all diese Informationen sind meist in Tabellenform und sehr übersichtlich aufgeführt. Außerdem finden wir im zweiten Abschnitt noch die sogenannten Gefahrenpiktogramme. Und das sind Zeichen, die ihr vielleicht auch schon mal auf Gefahrgut-LKWs oder auf irgendwelchen Containern gesehen habt. Und da die jetzt schwer zu beschreiben sind, hier im Podcast, haben wir euch da auch sowohl die gängigsten Piktogramme in die Shownotes gepackt, aber auch einen Link reingestellt von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, die kleine Taschenkarten mit den wichtigsten Piktogrammen und einer kurzen Erklärung für den Eigenschutz eben bereithält, diesen da auch entweder kostenlos runterzuladen oder zu bestellen, wenn ihr die lieber direkt ausgedruckt in der Hand halten möchtet. Der wichtigste Abschnitt für uns ist wahrscheinlich aber der Abschnitt 4. Und zwar geht es da um Erste-Hilfe-Maßnahmen. Und da sind neben allgemeinen Verhaltensregeln im Notfall auch die ersten Behandlungsansätze an der Einsatzstelle aufgeführt. Und das ist ganz interessant. Die sind je nach Art der Aufnahme nochmal unterteilt. Also bei der Flusssäure beispielsweise, wie Melanie sie vorhin erklärt hatte, wird unterteilt in Einatmen, Hautkontakt, Augenkontakt und Verschlucken. Und jeweils zu diesen verschiedenen Aufnahmearten gibt es dann unterschiedliche Anleitungen für die Erstmaßnahmen. Auf keinen Fall dürfen wir den Eigenschutz vernachlässigen. Und da nochmal auch der Hinweis, manche Gifte können eben mit den Patienten auch in den Rettungswagen verschleppt werden und in dem relativ kleinen Behandlungsraum, wenn die Gifte dann eben weiter von der Kleidung beispielsweise des Patienten freigesetzt werden, können wir als Rettungskräfte im Rettungswagen entweder auch durch Einatmen oder durch Berührung des Patienten mit diesem Gift in Kontakt kommen und eventuell selbst Schaden nehmen. Deswegen ganz, ganz wichtig, die sogenannte Notdekontamination. Das kann der Betrieb vielleicht selbst machen mit der Werkfeuerwehr oder der Feuerwehr, mit der man zusammenarbeitet, die zum einen Fachberater haben und genau wissen, wie man mit solchen Chemikalien umgeht und zum anderen ganz andere Möglichkeiten haben als wir im Rettungswagen. Genau. Wie gesagt, schaut gerne da rein, wenn es um die Erste-Hilfe-Maßnahmen geht. Und da es so viele verschiedene Chemikalien und dafür eben auch diese Sicherheitsdatenblätter gibt, empfehlen wir euch einfach, sich vielleicht für gängige Chemikalien, die bei euch im Einsatzgebiet häufig vorkommen. Melanie hat ja vorhin gesagt, es gibt da so ein paar, die immer wieder mal Thema sind bei ihrem Rettungsdienstbereich. Vielleicht habt ihr das auch. Schaut doch da einfach mal im Internet. Man findet die ziemlich schnell und einfach. Ich habe euch exemplarisch das für die Flusssäure jetzt hier in die Shownotes gepackt und auch noch ein paar weitere Quellen, wo ihr gerade was so den Umgang mit CBRN-Gefahren, jetzt auch die nächste Folgen betreffend, euch nochmal einlesen könntest. Zum Beispiel das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe oder die DGUF, also die gesetzliche Unfallversicherung, die gerade was Arbeitsschutz angeht, immer noch einige interessante Infos bereithält.
Oh Junge, das war, glaube ich, der längste Blick in die BIP, den wir jemals hatten.
Und er hat noch mehr, glaube ich.
Ja, den Rest gibt's in den Shownotes.
Oh je. Also schaut gerne in den Shownotes nach, wenn euch die Ausführungen von Philipp angetriggert haben. Und da Philipp jetzt so lange gebraucht hat, heißt es für uns, wir müssen super schnell in die Lessons Learned gehen. Also starte ich. Wir haben angefangen damit, dass es Säuren und Basen gibt. Die werden durch den pH-Wert bestimmt. Ein niedriger pH-Wert spricht für eine starke Säure. Ein sehr hoher pH-Wert, so um 14 rum, spricht für eine starke Lauge. Und der normale pH-Wert, also der neutrale pH-Wert, ist so bei 7. Beim Blut bewegen wir uns bei 7,35 bis 7,45. In der Therapie von Verätzungen durch Säuren oder Laugen passen wir einfach auf, dass wir uns nicht selber verletzen. Der Eigenschutz geht also vor. Und dann orientiert sich die Versorgung an den Symptomen und an der Behandlung der Verbrennung. Also Flüssigkeitsgabe, Schmerzen nehmen, die Säure asservieren. Und dafür sorgen, dass eben die Säure nicht weiter fortschreitet, so wie Melanie es gesagt hat, zum Beispiel, indem wir mit Calcium unterspritzen.
Bevor wir dazu kommen, dass wir Flusssäure mit Kalzium unterspritzen, müssen wir noch mal ganz kurz uns anschauen, was für Formen es gibt. Das wäre die gasförmige, das ist das Fluorwasserstoff, und es gibt die flüssige Form, das wäre eben die Flusssäure, die dadurch, dass eben der Fluorwasserstoff sehr hygroskopisch ist, wasserbindend, und somit haben wir eben hier den Hautkontakt oder den möglichen Hautkontakt, und dann kommt es eben dazu, dass wir eben vielleicht in Gelform oder dann später auch das Unterspritzen mit Kalzium durchführen müssen oder vielleicht auch schon in den Betrieben durch den Betriebsarzt durchgeführt wurde. Das ist eine der stärksten Säuren, die in den metallverarbeitenden Industrie oder auch mit in der glasverarbeitenden Industrie genutzt wird. Und ein weiterer Punkt, wo man nicht dran denkt, könnte es eben in der Zahntechnik sein. Also wenn ihr hier mal zu einem Einsatz gerufen werdet, immer dran denken. Es könnte auch in die Richtung gehen. Oder zum Beispiel bei Reinigungsmitteln, auch da ist die Möglichkeit groß, dass es in die Richtung Fluorwasserstoff oder Fluorwasserstoff oder Flusssäure gehen könnte.
Gut, abschließend noch den Blick in die BIP verkürzt dargestellt. Hier einfach die Empfehlung, schaut euch mal so ein Sicherheitsdatenblatt an im Internet oder auf unseren Shownotes und die Gefahrstoffkarte mit kompakten Infos zu den gängigen Gefahrstoffen, die es auch bei uns auf der Homepage gibt oder eben beim Bundesamt für Arbeitsschutz.
Gut, Jungs, ich schaue mal eben auf die Uhr. Puh, Respekt. Dafür haben wir mal wieder eine wunderbare Zeit miteinander verbracht, wenn auch etwas länger heute. Und deswegen würde ich sagen, in diesem Sinne bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer die Dosis macht das Wissen.
Egal wann,
egal wo.
Ciao. Und jetzt würde ich euch mal fragen, wisst ihr, was eine der ätzendsten Säuren überhaupt ist?
Philipps Humor.
Markus' Überleitung. Jetzt musst du Manny noch dissen, Markus.
Ja, aber sie ist so perfekt. Mir fällt nichts ein, wie ich sie dissen kann.
Du bist doof.
Das ist schwierig.
Richtig, Marco. Habe ich mitgebracht. Und zwar, das wäre
mitgebracht
einmal...
Mitgebracht hast du sie.
Dieser Typ ist so hässlich und
er
stinkt.
Er kann doch einfach alles zerstören, oder?
Lass mich doch ein bisschen witzig sein. Ja, vielen Dank. Ich darf auch noch ein bisschen was sagen. Was ihr vielleicht nicht mitbekommt, ist, dass wir immer wieder mal kurz Pause machen, um uns zu besprechen und ich echt heute schon ordentlich habe einstecken müssen. Deswegen freue ich mich jetzt auch noch ein bisschen was zu sagen.
Was und ihr nicht mitbekommt, ist, was für ein Stuss dieser Typ die ganze Zeit labert.
Das stimmt nicht.
Ich fühle 3 Stunden.
Das sind immer 2 Seiten der Betrachtung. Naja, gut.
Ein niedriger pH-Wert. Niedriger pH.
Prost.
Ein niedriger pH spricht für eine ältere Dame oder eine, die viele Kinder bekommen hat.
Okay, warte. Ein niedriger pH-Wert.
Kommt noch. 2 Minuten.